Von der ansteckenden Gesundung lesen wir in Johannes 7 von Vers 31 bis 39. Aber viele aus dem Volk glaubten an Jesus und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über Jesus war. Da sandten die hohen Priester und Pharisäer Knechte aus, die Jesus ergreifen sollten. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sagt: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In den nasskalten Herbsttagen geht die Grippe um, alles hustet, die Nasen sind verschnupft. Manche Betriebe überlegen, ob sie nicht besser schließen sollten. Zu viele sind krank, und das alles bewirkt ein kleiner, nur unter dem Mikroskop sichtbarer Virus. Von Jesus geht eine umgekehrte Ansteckung aus. Er macht gesund. Aber es ist fast auch wie bei einer Epidemie. Die Viren multiplizieren sich ja vielfach und streuen sich aus. Genauso verbreitet sich die Gesundung, von der Jesus spricht. Auch diese Ansteckung überträgt sich nur durch direkten Kontakt. Jesus spricht von denen, die sich zu ihm drängen, weil sie sich nach neuem Leben sehnen, und so vertrauen sie sich ihm, Jesus Christus, an und glauben an ihn. Ob wir von dem Schritt Kühnes erwarten? Doch hier wird von lawinenartigen Auswirkungen gesprochen. Nicht nur ein Strom, sondern verschiedene große Ströme erquickenden Quellwassers sind die Folge. Jesus sprach: Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerstem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. Dass unser Mund und unser Herz von Jesus benutzt wird, wissen die meisten Christen. Aber Jesus spricht von unserem ganzen Leib, der Erquickendes, Belebendes und Gesundes hervorsprudeln lässt. Davon soll eine sterbende Welt um uns her profitieren. So stehen Christen mitten im Gedränge der Welt, in irdischen Berufen und Aufgaben, und sie erfüllen die ihnen aufgetragenen Pflichten, so alltäglich sie auch sind, im Glauben an Jesus. Und nicht selten wird es sichtbar, wie Jesus selbst durch sie in einer gefallenen Welt Gerechtigkeit und Versöhnung wirkt. Wir wissen um die unheilvolle Macht von einer Handvoll böser Menschen, die sich skrupellos dem Unrecht verschrieben haben und viele andere mitreißen. Ahnen wir aber auch, welche Wirkungen erst aus dem Glauben an Jesus möglich werden, wenn Gottes Geist in allen unseren Geschäften tätig ist. Und wir wollen an diese wunderbaren Wirkungen jetzt denken. Apostelgeschichte 2, Vers 38 am Pfingsttag, als Petrus sagt: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und in Römer 5, Vers 5, da wird davon gesprochen, dass die Liebe Gottes in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgeschüttet ist. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und in Römer 8, Da lesen wir im Vers 11, dass der aufreibende Kampf mit der Sünde, dem wir immer unterliegen, jetzt beendet ist, weil der ganze Leib zu neuem Leben erweckt ist durch den Geist der Auferstehung von Jesus. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und im Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 12, da steht dann in Vers 1 und 2, wie von dort fließen die Ströme des lebendigen Wassers in diese Welt. Gott beansprucht ja unseren ganzen Leib für diesen Dienst und er will, dass wir in dieser Welt uns für das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene einsetzen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. In 1. Korinther 6, Vers 19 wird noch einmal von unserem Leib gesprochen. Das ist wichtig, weil Gott ihn braucht zum Dienst und weil hier er gesunden muss mit all seinen äußeren Empfindungen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott an eurem Leib. Unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir beten, o Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein, o komm, du Herzenssonne. Du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein zu steter Freud und Wonne. Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten, zu dir kommen wir getreten. Amen.